Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Pizza, Burger und Fritten lassen in New York die Mäuse mutieren. US-Wissenschaftler gehen davon aus, dass das reichhaltige Fastfood-Angebot in amerikanischen Städten über kurz oder lang dazu führen wird, dass neue Mäusearten entstehen. In einer Untersuchung heißt es, schon jetzt gäbe es Unterschiede in der DNA von Land- und Stadtmäusen. Betroffen seien Gene, die für die Verdauung von Fettsäuren und andere Stoffwechselprozesse zuständig seien. Außerdem hätten die Stadtmäuse in New York größere Lebern. Die Forscher haben in mehreren New Yorker Parks knapp 50 Mäuse gefangen und deren Erbgut mit dem von Landmäusen verglichen. Sie glauben, dass es noch einige Mäusegenerationen dauern wird, bis die Unterschiede so groß sind, dass die Stadtmäuse eine neue Art bilden, die sich nicht mehr mit den Landmäusen kreuzen lässt. Um ihre These endgültig zu belegen, müssen aber noch mehr Tiere untersucht werden. Wenn Mütter mit ihren Babys sprechen, dann hört man das sofort. Die Stimme wird höher, sie sprechen langsamer, artikulieren übertrieben und verfallen in eine Art Singsang. Forscher der Princeton University haben diese ganz eigene Babyansprache, oft mutterisch genannt, nun näher untersucht. Sie nahmen Mütter auf, wie sie mit ihren Kindern sprachen. Dabei kam raus, die Frauen ändern sogar die charakteristische Klangfarbe ihrer Stimme. Das Merkmal, das die Stimme einzigartig macht und an dem wir einen Menschen erkennen, ohne ihn zu sehen. Oder in der Sprache eines Musikwissenschaftlers, das Gemisch aus Grundton, Obertönen und Rauschanteilen sowie zeitlichen Variationen und der Lautstärke des Tons. Die Änderung der Klangfarbe war so charakteristisch und ging über verschiedene Sprachen hinweg, dass die Forscher sogar einem Computer beibringen konnten, zwischen Babyansprache und normalem Gespräch mit Erwachsenen zu unterscheiden. Die Forscher vermuten, dass die einzigartige Klangfarbe Babys hilft, von Geburt an zwischen der Stimme der Mutter und der anderer Erwachsener zu unterscheiden. Die Studienautoren glauben auch, dass Väter ihre Stimme ähnlich verändern. Im Ozean schwimmen Millionen Tonnen Plastik, die da eigentlich nicht hingehören. Hydrologen aus Deutschland haben sich jetzt mal angeschaut, woher das Plastik kommt. Ihre Berechnungen zeigen, dass weltweit nur 10 Flüsse etwa 90% des Plastikmülls transportieren, der später im Meer landet. Von diesen Flüssen sind 8 in Asien. Das meiste Plastik schwimmt demnach im Yangtze, dem längsten Fluss des Kontinents. Er durchquert China von West nach Ost. Am zweithöchsten ist die Belastung im Indus, der in Pakistan ins Meer fließt. Und an dritter Stelle folgt der gelbe Fluss, der ebenfalls aus China kommt. Die beiden einzigen nicht-asiatischen Flüsse unter den Top 10 sind der Nil und der Niger. Dass sich der größte Anteil der Verschmutzung auf gerade mal 10 Flüsse verteilt, hat nach Ansicht der Forscher auch etwas Gutes. Es bedeutet, dass man den Kampf gegen Plastik im Meer auf wenige Orte konzentrieren könne. Wie viele Tonnen Plastik jedes Jahr im Meer landen, lässt sich übrigens laut den Wissenschaftlern nur schwer sagen. Sie schätzen die Menge auf mindestens 400.000 Tonnen und höchstens 4 Millionen Tonnen im Jahr. 66.000 Lichtjahre. Das ist die weiteste Distanz, die jemals zwischen der Erde und einem anderen Objekt in der Milchstraße gemessen wurde. Gelungen ist die Messung Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Ihre Daten zeigen die Entfernung zwischen unserem Planeten und einem Sternentstehungsgebiet, das ganz am anderen Ende unserer Galaxie liegt. Bekannt ist, dass unser Sonnensystem auf einem von mehreren Spiralarmen der Milchstraße liegt, die alle in einem Zentrum zusammenlaufen. Aber weil wir eben mittendrin stecken, können wir uns die Milchstraße nicht von außen anschauen und wissen also auch nicht wirklich, wie die Galaxie von außen aussieht. Die neue Messung liefert dafür jetzt nützliche Daten. Die Messung soll vor allem helfen, die Dimensionen der Milchstraße besser zu verstehen. Das Ozonloch war in den 80ern und 90ern ein großes Thema. Inzwischen hört man nicht mehr viel von Schäden an der Ozonschicht und das aus gutem Grund. Das Loch schrumpft nämlich. Im Moment ist es laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt so klein wie selten. Seitdem vor etwa 30 Jahren die Abkommen zum Schutz der Ozonschicht geschlossen wurden, sei es nur einmal kleiner gewesen. Aktuelle Messungen zeigen, dass das Ozonloch im Moment maximal 20 Millionen Quadratkilometer groß ist. Im Jahr 2000 war es noch etwa 30 Millionen Quadratkilometer groß. Die Ozonschicht ist laut DLR auch wieder dicker geworden. Je dünner sie ist, desto mehr UVB-Strahlung des Sonnenlichts lässt sie auf die Erde durch. Wenn sich weiter alle an die Abkommen zum Schutz der Ozonschicht halten, könnte sich die Ozonschicht im Jahr 2060 komplett erholt haben. Das Ozonloch ist zu dieser Zeit im arktischen Frühling am größten. Deshalb ist eine Messung jetzt besonders aussagekräftig.
Deutschlandfunk Nova.